Sie hören weltweit hier bei uns im Domradio und wir schauen jetzt mal auf 25 Jahre deutsche Einheit. Das wird ja in wenigen Tagen bundesweit gefeiert. Und das ist auch für das Kolpingwerk ein wichtiger Einschnitt vor 25 Jahren gewesen, denn auch in der DDR hat es Kolpingsfamilien gegeben, 150 um genau zu sein, mit über 4000 Mitgliedern. Allerdings fand das Ganze unter etwas erschwerten Bedingungen statt. Das SED-Regime, das erlaubte nämlich keine Zusammenschlüsse außerhalb der vorgegebenen staatlichen Strukturen. Die Bildung von Vereinen und Verbänden war verboten und die Menschen, die konnten sich nur den sozialistischen Massenorganisationen anschließen. Petra Heinecker ist Historikerin und sie promoviert über Kolping in der DDR. Frau Heinecker, wie hat denn das funktioniert? Wie konnten sich in der DDR Kolpingsfamilien bilden und vor allen Dingen agieren?
Ja, Kolpingsfamilien gab es im Gebiet der späteren DDR seit dem 19. Jahrhundert. In der NS-Zeit, spätestens aber im Zweiten Weltkrieg, mussten sie ihre Arbeit einstellen. Nach 1945 dann nahmen einige dieser ostdeutschen Kolpingsfamilien unmittelbar ihre Arbeit wieder auf. Aber es stellte sich schon sehr bald die Frage, wie sie ihre Existenz im atheistisch-sozialistischen Staat dauerhaft sichern könnten. Es war nämlich so, dass die Verfassung der DDR zwar formal die Religionsfreiheit und auch das Recht auf Versammlung und die Bildung von Vereinen gewährte, und das waren die Kolpingsfamilien, rechtlich betrachtet waren sie Vereine. Und in der Praxis aber duldete das SED-Regime keine gesellschaftlichen Zusammenschlüsse außerhalb der von ihm vorgegebenen Strukturen und schon gar keine Vereine, die per se als bürgerlich und damit als reaktionär galten. Und so gingen katholische Laienverbände wie das Kolpingwerk oder auch die Caritas, ähnlich anderen Verbänden und Vereinen der DDR als selbstständige Organisationen, alle unter. Die Kirchen aber wiederum waren die einzigen gesellschaftlichen Zusammenschlüsse in der DDR, die nicht von diesen totalitären Strukturen erfasst waren. Und die Kolpingsfamilien suchten deshalb, ähnlich wie sie das auch schon in der NS-Zeit getan hatten, den Schutz der katholischen Kirche und setzten unter ihrem Dach ihre Arbeit als Pfarrgruppen fort. Und so entstand die sogenannte kirchliche Kolpingsarbeit.
Was bedeutete das denn dann für das Kolpingwerk in Ostdeutschland? Also welche Handlungsspielräume hatten die überhaupt? Standen die unter der Beobachtung der SED?
Also wie gesagt, der Spielraum war die Kirche. Und das heißt auch, das, was sie machen konnten, war kirchlich orientiert. Also sie machten Bildungsarbeit und die war deutlich religiöser orientiert als in der Bundesrepublik. Sie kümmerten sich um Themen wie Ehe und Familie, Arbeit und Beruf, katechetische Themen. Und sie waren hier sehr geschätzt bei den Bischöfen der DDR für ihr sogenanntes Handwerkerdiakonat. Das heißt, die Kolpingsmitglieder, die haben in vielen Zehntausenden unbezahlten Arbeitsstunden Kirchen renoviert, kirchliche Kindergärten, kirchliche Krankenhäuser in Schuss gehalten. Und ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Kolpingsfamilien standen unter Beobachtung des Ministeriums für Staatssicherheit und zwar ab 1950 vier Jahrzehnte lang.
Wie hat sich das im Alltag, in der alltäglichen Arbeit der Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes ausgewirkt?
Das wirkte sich auf das Leben einzelner Kolpingsmitglieder aus, die entweder in den 50er Jahren noch in der stalinistischen Phase der DDR mehr oder weniger strafrechtlich verfolgt wurden und dann auch wegen ihrer Kolpingzugehörigkeit im Gefängnis saßen. Beziehungsweise wirkte sich insofern aus, dass die Stasi versuchte, einzelne Kolpingsmitglieder für ihre Arbeit anzuwerben und sich einzelne diesen Werbeversuchen stark widersetzten, aber persönliche Beeinträchtigungen dadurch erleben mussten. Auf die Kolpingsarbeit insgesamt hatte diese Beobachtung keinen größeren Einfluss, weil die Stasi selber ihre Arbeit so subtil gestalten musste, dass sie nicht auffallen durfte und sie deshalb unter dem Radar fliegen musste.
Dann ist die Mauer gefallen, es kam die Wiedervereinigung. Das feiern wir heute im 25. Jahr. Wie hat das Kolpingwerk in Ostdeutschland verändert?
Ja, das hat das Kolpingwerk zunächst stark organisatorisch verändert. Es war ja mehrere Jahrzehnte lang Teil der katholischen Kirche und von dieser katholischen Kirche löste sich nun die Kolpingsarbeit wieder. Die Diözesanverbände in der DDR schlossen sich zunächst im März 1990 zum Kolpingwerk im Bereich der Berliner Bischofskonferenz zusammen und gliederten sich dann wieder dem Kolpingwerk Deutschland an. Und seitdem gibt es ein Kolpingwerk Deutschland.
Wenn jetzt zum 3. Oktober die Wiedervereinigung gefeiert wird, dann wird sicherlich auch wieder darüber diskutiert, ob denn Ost und West mittlerweile zusammengewachsen sind. Wie sieht das beim Kolpingwerk aus? Gibt es da heute noch Unterschiede zwischen Ost und West?
Also ich habe in den vergangenen Jahren wiederholt erlebt, dass sich das Kolpingwerk aktiv mit seiner deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzt, wie zum Beispiel letzte Woche beim Kolpingtag in Köln, zu dem ich vom Verband eingeladen war, um über das Thema zu sprechen. Ich erlebe, dass die Mitglieder sich informieren, um eben einen wichtigen historischen Abschnitt ihrer Verbandsgeschichte, aber auch natürlich ihres persönlichen Lebens zu reflektieren und um unterschiedliche Erfahrungen aus Ost und West auszutauschen, miteinander ins Gespräch zu kommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser verstehen zu können. Und ich würde sagen, das Zusammenwachsen ist immer noch aktuell.
Kolping in der DDR, 25 Jahre Kolpingwerke Deutschland. Darüber habe ich gesprochen mit der Historikerin Petra Heinecker, die über Kolping in der DDR promoviert.